Mut!
Die Radio Free FM Redaktion für Protest und Partizipation im lokalen Raum.
Mut zur Auseinandersetzung. Hier folgt jetzt gleich eine Podiumsdiskussion mit Renate Hartwig, Paul Hartwig und die Moderation übernimmt Rudolf Arnold. Live aus der VH hier aus Ulm.
Free FM.
Wir hören nur noch Schlagzeilen. Wir fragen nicht mehr, was steckt eigentlich da dahinter. Wir glauben alles, was man uns erzählt. Und setzen uns nicht mehr mit Dingen auseinander, die uns jeden Tag betreffen. Das muss nicht hier die große Politik sein, das fängt im Regionalen an. Weil die große Politik geht ja bis zu uns am Küchentisch. Und die andere Frage ist natürlich, wenn ich mich auseinandersetze, was passiert dann? Was passiert mit meinem Leben? Was passiert mit meinem Umfeld? Also ich kann das nur für mich sagen, weil ich das eigentlich immer schon mache. Ich finde es total spannend. Mein Leben ist immer voller Abenteuer und mir ist nie langweilig. Also auseinandersetzen ist überhaupt nichts Negatives.
Was waren so deine erste große Auseinandersetzung, an die du dich erinnern kannst?
Das waren immer meine Lehrer.
Ja?
Ja, also als Kinder. Aber die große Auseinandersetzung, das war in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahre, war das die Auseinandersetzung mit der Organisation Scientology. Die habe ich 11 Jahre geführt, obwohl ich nie bei Scientology war. Ich war noch nie in einer Organisation, habe mich aber mit dem System auseinandergesetzt und habe mich dann mit denen angelegt. Ja.
Wie kam es denn dazu, dass du dich mit Scientology auseinandergesetzt hast?
Ich habe gesehen, dass hier eine Technologie vorherrscht, die Menschen verändert, die beeinflusst, die manipuliert, und so heißt übrigens auch ein Seminar, das ich sehr intensiv mache in Firmen. Und zwar dieses Seminar ist statt Manipulation Eigenmotivation. Und ich habe eben gesehen, dass die Technologie, die Scientology hier lehrt, überwiegend eine Technologie ist, die manipuliert. Und wenn ich was nicht verputzen kann, dann ist es Manipulation. Und die zweite große Auseinandersetzung, die ist übrigens noch sehr im Gange, das ist die Auseinandersetzung mit dem Gesundheitssystem. Und unser Gesundheitssystem, ich meine, das wird mich wahrscheinlich bis ans Ende meiner Tage begleiten. Und zwar, ich werde immer dagegen sein, wenn die sich nicht ändern, und ich glaube nicht mehr, dass sich das ändert.
Also ich möchte so ein kleines bisschen mehr in den Begriff Auseinandersetzung einsteigen. Insofern, wie sieht denn die Auseinandersetzung bei dir jetzt konkret aus? Fangen wir mal gerade mit dem Beispiel mit der Scientology an. Wie hat die Auseinandersetzung für dich ausgesehen?
Ja, indem ich den Mut gezeigt habe, die tatsächlichen Inhalte, die verbreiten und das, was das gesellschaftlich dann in letzter Konsequenz bewirkt, offenzulegen. Das ist ja auch mein Job als Autorin und Publizistin. Und jeder hat mich gewarnt und jeder hat gesagt, da gibt es Ärger, die klagen, was sie ja auch gemacht haben. Aber mir egal, eins ist garantiert sicher, in diesen 11 Jahren habe ich zumindest dieses Thema rausgeholt aus der Ecke der katholischen und evangelischen Sektenbeauftragte, weg von der Religion hin zu einer Thematisierung über gesellschaftliche Auseinandersetzung, was so eine Organisation bedeutet und was das bedeutet, wenn wir uns solchen Organisationen unterwerfen und den Strukturen. Obwohl ich da heute schon keinen Unterschied mehr sehe, was teilweise die Politik macht, da ist der L. Ron Hubbard teilweise sogar harmlos gewesen.
Und du hast da sogar, glaube ich, du hast ein Buch geschrieben über das Ganze.
Eins, mehrere. Danke, ich habe 7 Bücher geschrieben, ja, zum Thema Scientology und inzwischen 4 zum Thema Gesundheitssystem.
Und ja, jetzt haben wir ja auch, das ist gerade das Thema Mut angesprochen. Man braucht ja auch Mut zur Auseinandersetzung. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Es geht ja nicht immer nur um rein häusliche Dinge, obwohl die manchmal auch Mut erfordern, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, was ist Mut?
Also ich bin halt der Meinung, dass wir den Mut längst schon abtrainiert gekriegt haben. Wir sind eine angepasste Gesellschaft, weil Angst längst die Oberhand hat. Und zwar, weil der Mensch im Hintergrund steht und wirtschaftliche Belange die Priorität bestimmen. Also es geht ja nicht mehr darum, und darum ist auch der Mut weg. Es geht immer darum, dass man sich fragt, ich kenne ganz viele Leute, ich sage jetzt mal ein Beispiel aus Ulm. Also ich kenne ja die Initiatorin von Flashmob, zum Beispiel Pflege liegt am Boden, Pflege am Boden. Und jetzt muss man sich nur mal die Uniklinik vorstellen. Da sind zigtausende Mitarbeiter, die tagtäglich erleben in ihrer täglichen Arbeit und die Patienten, die das dann zu spüren kriegen, was es bedeutet, Pflege am Boden für den Betroffenen, für den Patienten genauso wie für die Krankenschwester, die Pfleger, die Ärzte, alle, die da arbeiten. Und dann gibt es Flashmob, eben einmal im Monat, glaube ich, ist das jetzt, oder alle 6 Wochen, auf jeden Fall ist es irgendwann wieder jetzt am 11. Oktober, glaube ich, mitten in der Stadt bei Münster. Und wenn ich dann sehe, dass da 2 Dutzend Leute sind bei Flashmob und da drüben 6.000 wissen, um was es geht, dann ist es nicht Mut, was die da zeigen, sondern dann ist es Feigheit. Und aus diesem Grund bin ich inzwischen sehr kritisch bei Leuten, die mir dann erzählen im Vier-Augen-Gespräch oder zum Beispiel kriege ich jeden Tag ca. 120 E-Mails. Wir haben das mal über eine Woche ausgerechnet und dann geteilt durch 6 genommen, da waren wir bei 120 E-Mails von SMS-Anrufen, voller Anrufbeantworter, möchte ich gar nicht sprechen. Dann frage ich mich ganz einfach, wieso erzählen die mir das? Warum nehmen die nicht wahr, was möglich ist, um sich auseinanderzusetzen? Weil die da oben Dienst machen, die wissen, um was es geht, weil sie es jeden Tag erleben. Egal ob Arzt oder Pfleger.
Aber sie haben nicht den Mut, zu dem Flashmob zu gehen.
Ja, oder sie sind zu faul, oder sie sind, keine Ahnung, zu oberflächlich.
Ja, oder haben Angst vor Repressionen, oder?
Genau, und das habe ich ein paar gefragt. Und die sagen dann hinter vorgehaltener Hand, also im Einzelgespräch, sagen sie dann, ich bin doch nicht verrückt, und wenn da mich einer sieht und fotografiert oder sagt, ich war da, dann bin ich die Nächste, die fliegt, wenn es zur Kündigung kommt. Also steckt dahinter schon wieder Existenzangst, und jetzt sind wir bei dem Thema Egoismus. Ich meine, Existenzangst ist für mich auch ein Teil, dass ich halt auf mich gucke und nicht über diesen Tellerrand hinweg gucke. Und das ist in allen Dingen, das ist, wenn ich dieses Freihandelsabkommen angucke, wenn ich sehe, was die mit unseren Kindern in der Schule machen, wir haben keinen Mut zur Auseinandersetzung in der Masse. Das sind Einzelne, die aufstehen, Einzelne, die vorausmarschieren und sagen, hört euch das mal an, überlegt mal, was da passiert. Und die meisten sitzen dann daheim, holen sich hier Flasche Bier oder auch nicht und gucken dann irgendwelche Sendungen an und verblöden. Wir haben das, ich sage immer das, oder sagt mein Mann, wir haben inzwischen sowas wie damals in Rom, Brot und Spiele. Ja. Und uns wird der Mut, das habe ich vorhin gemeint, der Mut wird abtrainiert. Und es fängt schon in der Kindheit an.
Ja, und das, was wir vielleicht noch als Mut sehen, das sehen ja manche schon. Also ich habe das selber mal erlebt, habe ich irgendwas, ist jetzt nicht Thema, aber da haben die gesagt, bist du Kamikaze? Ja, also das heißt, das ist nicht mehr, als du, da hat es nicht geheißen, du bist mutig, sondern du bist ja Kamikaze. Ja, das passt ja eigentlich zu dem, zu der Angst auf der anderen Seite, dass die da sagen, nee, Gottes Willen, da fliege ich raus und so weiter. Paul, du hast auch ein paar Beispiele.
Also um hier anzusetzen, möchte ich mal was vorlesen. Und zwar, da hat für meine Augen, stelle ich hinterher die Frage, ich lese mal den Brief schnell vor. Da hat ein Herr Glöbner an eine Firma geschrieben. Sehr geehrter Herr Oechsle, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Virtuex GmbH die Probezeit leider nicht bestanden hat. Ich gehe davon aus, dass es für beide Seiten besser ist, wenn ich meine Tätigkeit sofort beende. Ich wünsche dem Unternehmen für die Zukunft alles Gute. Herzliche Grüße, Herr Glöbner. So, jetzt frage ich mich, ist es Mut oder Dummheit? Ich glaube ganz einfach, es ist Mut. Also von meinem Standpunkt aus Mut. Und wenn ich der Arbeitgeber wäre, hätte ich den nochmal eingeladen. Weil diese Leute sind nämlich interessant. Ich meine, die Wackeldackel-Mentalität, ja, mit den Leuten kannst du ja in einer Firma, die zukunftsorientiert ist, ja sowieso nichts anfangen. Also ist es doch besser, einen kritischen Zeitgeist einzuladen, der mir vielleicht noch ein paar Anregungen für die Zukunft geben kann, als einen, der hier nur mit dem Kopf wackelt und meine Befehle oder Anweisungen ausführt, oder?
Ja, also ich denke mir es auch gerade, dass du das so vorgelesen hast, also jemand, der wirklich an seiner Firma interessiert ist, an der Zukunft der Firma, der hätte gesagt, jetzt möchte ich es aber wissen, warum habe ich denn jetzt, oder warum hat die Firma die Probezeit nicht bestanden? Ja, was kann ich ändern? Vielleicht werde ich, wenn ich für Mitarbeiter attraktiver werde und so weiter, das nutzt ja, ja meine Firma.
Das Beispiel ist ja nur...
Ja, aber gut, ja nur, gutes Beispiel.
Ist ja nur... für wenige, die das tatsächlich durchziehen. Die Masse der Arbeitgeber agiert hier heute ganz anders. Ja. Und das ist vielleicht auch etwas, worüber sich jeder mal Gedanken machen sollte. Denn es ist ja nicht so, dass wir hier nur eine Gesellschaft aus Helden haben wollen, aber ich glaube ganz einfach, wenn man sich ein bisschen mehr für ein Thema interessiert, sich mehr Informationen einholt, vielleicht kriegt man dann auch mal den Impuls, hier aktiv in der Öffentlichkeit tätig zu werden. Ich kann nur all die Leute bewundern, die wirklich irgendwelche Initiativen ins Leben gerufen haben, vorneweg springen und mit ihrer Begeisterung andere mitziehen. Also da ist zum Beispiel ein Ansatz, wo auch der Einzelne, der vielleicht nicht so mutig ist, mit auf diesen Zug aufspringen könnte.
Woher kommen? Ja.
Um vielleicht in seinem eigenen Umfeld. Er muss ja nicht in der breiten Öffentlichkeit was unternehmen, aber in seinem engen Umfeld, sprich Freundes-, Bekanntenkreis, Familie und so weiter, doch eine kleine Denkveränderung beizuführen.
Du hast jetzt gerade die Helden angesprochen, Helden, Heldenmut, aber mit Heldentum hat es nicht unbedingt was zu tun, was man da macht.
Nee.
Woher kommt der Mut? Da muss ich mal vielleicht auch rückwirkend auf meine Kindheit schauen. Ich glaube einfach, dass man auch zum Mut erzogen wird. Dass man das vorgelebt kriegt. Wenn man natürlich groß wird in einer Familie, wo alles Duckmäuser sind, wahrscheinlich nur alle Beamte und schön angepasst, dann weiß ich nicht, ob da jetzt unbedingt was Mutiges rauskommt. Zumindest hat der dann oder das Kind in der Pubertät, je nachdem wie er selber gelagert ist, einiges muss der hinlegen, damit der sich da freistrampelt. Ich kann für mich sagen, also ich bin mutig erzogen worden durch Vorbild. Zwei Beispiele, einmal in meiner Klasse, das war die dritte Volksschulklasse, kam, und das ist hochinteressant jetzt wieder, weil das mich nämlich bis heute prägt, hat die Lehrerin gesagt, am nächsten Tag kommt eine neue Schülerin und diese Schülerin wäre aus einer Zigeunerfamilie. Dann ging ein Brummeln durch die Klasse und dann hat es geheißen, Zigeuner, also schon geprägt. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was die meinen, Zigeuner. Am nächsten Tag kam dieses Mädchen mit dem Namen Rosa, stand da vorne und dann hat einer dieser Mitschüler gerufen, Zigeuner stinken und Zigeuner klauen. Und dann hat die Lehrerin gar nichts dagegen gesagt. Also ich sehe, die war Fräulein Hensler, werde ich nie vergessen, die Frau. Und dann hat die Rosa ganz hinten in eine Ecke gesetzt, an einen Tisch, allein. Und dann kam die Pause, ich habe sofort meinen Schulranzen genommen, mein Pausenbrot auspackt und war innerhalb von 10 Sekunden auf diesem Platz, wo bei der Rosa noch frei war, gesessen. Hab der sofort mein Butterbrot angeboten, weil mich das so aufgeregt hat. Das waren auch so mit weißen Schleifchen so Kinder, schön aus bürgerlichen Familien und dann kommen die und sagen stinken und sagen klauen. Und dann kam die Lehrerin, sucht mich, findet mich nicht, sieht mich dann in der letzten Ecke bei der Rosa sitzen und sagt zu mir, du musst zurück auf diesen Platz, wieso hast du dich umgesetzt? Dann habe ich gesagt, ich wollte wissen, ob die Rosa wirklich stinkt, weil klauen tut sie nicht. Dann habe ich also einen bombenmäßigen Anschiss gekriegt und bin heimgegangen und habe meinen Vater gefragt. Und mein Vater hat dann gar nichts gesagt, sondern hat gesagt, wo wohnt Rosa? Und er hat es rausgekriegt, wo die wohnt. Und es war eben auch so was wie, heute wird man wahrscheinlich so ein Übergangswohnheim sagen. In so einem kleinen Häusle waren da mehrere untergebracht und mein Vater ist mit mir dahin gegangen zu dieser Familie. Das waren also sesshaft gewordene Zigeuner damals und es war eine meiner besten Freundinnen, die ich jemals im Leben hatte. Nur ab diesem Zeitpunkt war ich in dieser Klasse auch ausgeschlossen. Und ich habe mich durchsetzen müssen und meine Eltern haben mir dabei geholfen. Und mein Vater hat auch sehr intensiv dieser Familie geholfen. Aber das ist das, was ich jetzt wieder erlebt habe, 2014, bei unserem Kinderkreativprojekt. Da habe ich das 50. Buch gemacht zu diesem Kinderkreativprojekt mit Kindern, 15 Kinder aus 9 Nationen. Und dieser Kampf mitten im Schwarzwald, in Feuchtwangen, dass 15 ausländische Kinder, Syrien, von überall waren sie, welchen Kampf das gekostet hat, um genau mit diesen Kindern dieses Kinderkreativprojekt machen zu können, das hat mir gezeigt, Es ist kein Unterschied zu der Rosa damals bis heute. Und das erschüttert mich am allermeisten. Übrigens, das macht nicht Mut, das macht mich tatsächlich aggressiv, weil ich diese Gesellschaft dann nicht mehr verstehe. Weil ich denke, nach so vielen Jahrzehnten müsste man eigentlich in der Birne ein bisschen heller sein.
Aber was mich jetzt auf persönlicher Ebene ein bisschen interessiert, erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Vater und deine Mutter, weil das beeindruckt mich jetzt irgendwo. Ich mochte meine Eltern, aber die waren schon ein bisschen anders. Die hätten es, glaube ich, nicht so gebracht.
Das liegt wohl daran, mein Vater war ein Widerstandskämpfer, der Theologie studiert und ist 3 Tage vor der Prämitz abgehauen. Gott sei Dank schon schwere gar nicht kommen, der hat nämlich katholischer Pfarrer werden wollen. Das wäre schön.
Ja, weil die andere heißt ja nicht Prämitz.
Und dann ist er, um dem zu entgehen, ist er nach Hamburg auf ein Schiff und ist mit diesem Schiff dann über die Meere. Also ich muss dazu sagen, mein Vater war ein alter Vater, der war fast 50, wo ich geboren wurde. Und ist dann irgendwann in Marseille, das habe ich inzwischen einfach recherchieren können, ist auch gestorben, wo ich 14 war, ist er angeheuert worden von der Internationalen Brigade in Spanien, also da, wo Hemingway auch war, im Kampf gegen Faschismus. Und da hat er eine ganz große Rolle gespielt, das zeigen auch alle Unterlagen, wurde auch zum Tod verurteilt, mit dem Todesurteil von Franco unterschrieben damals. Und hat in letzter Konsequenz überlebt, weil man ihn als einer der harten Typen von oben, hat man ihn ausgeliefert an die Nazis und war dann in einem dieser politischen KZs. Mhm. Also dann hat er meine Mutter kennengelernt, als er zurück ist, war ja französische Besatzung in Lindau, ich komme von Lindau. Und in dieser Besatzungszeit war er dann bei den Franzosen und die haben ihn beauftragt, die damals inhaftierten Nazis wieder zu betreuen. Und meine Mutter war Pfarrersköchin, also ich habe da einen ganz witzigen Hintergrund, und musste diese Gefangenen bekochen. Und da haben die sich kennengelernt. Das ist natürlich eine gesunde Mischung, gell? Habe ich echt Glück gehabt.
Ja, wirklich. Also muss man sagen, also dein Vater hat dich wirklich geprägt. Also jetzt kann ich das, ja, aber jetzt kann ich das wirklich echt nachvollziehen.
Meine Mutter war damals eben auch schon 47 fast oder 48, wo ich auf die Welt gekommen bin. Erstes und einziges Kind. Und das war richtig gut. Ich habe immer zu meinem Vater dann später, habe ich immer gedacht, das war so richtig der goldene Schuss, gell? Wenn man dann, das war richtig, ich habe eine super Kindheit gehabt. Wir waren jetzt nicht reich oder so. Ich bin wirklich die Alleinerbin von nix. Aber ich habe wirklich geerbt ein riesen tolles Rückgrat. Und das hat mich durch alle über 60 Jahre jetzt wunderbar getragen.
Paul, du schmunzelst, wie war denn das bei dir?
Bei mir war es langweilig. Meine Eltern waren angepasst bis zum geht nicht mehr. Und ich war der einzige Widerstandskämpfer gegen diese Anpassung. Bin natürlich auch dauernd angeeckt. Das war im Privaten, bei den Nachbarn, in der Schule. Also das zog sich quer durch mein Leben, bis hin in den Beruf.
Wie kam das denn? Ich meine, da ist ja irgendwo die Erziehung fehlgeschlagen im Sinne deiner Eltern.
Weiß ich nicht. Ich habe ein sehr harmonisches Elternhaus, da kann ich nichts sagen, aber mit 16 habe ich, glaube ich, schon mal ein Buch gekauft, wie erziehe ich meine Eltern. Ja, so fing das eigentlich an in der Pubertät und ich hatte danach nie Probleme. Mhm. Alle Freiheiten.
Mhm. Also im Fall von Renate haben wir jetzt gehört, die Eltern waren für dich das Vorbild. Gab es da noch andere Vorbilder? Vielleicht Lehrer? Also die Lehrerin ja wohl nicht, aber gibt es da vielleicht...
Lehrer waren für mich nie ein Vorbild. Und ich sehe bei meinen Enkeln heute, das ist auch noch nicht so. Also es hat sich da auch nichts geändert. Auf jeden Fall, da können wir mal eine extra Sendung machen. Weil der andere Lehrer zum Beispiel, ich habe es natürlich erlebt. Mein Vater hat nie gesagt, das musst du so und so machen. Sondern der hat es gemacht. Das ist vielleicht auch der Unterschied. Also zum Beispiel in der 4. Klasse war das, wir sind dann umgezogen und ich war in einer anderen Schule. Mein Vater war damals aus der Zeit raus erster und einziger kommunistischer Stadtrat in Lindau. Also das muss man einfach wissen. Die katholische Kirche hat mein Vater zum Kommunisten gemacht, da finde ich heute noch gut. Also die Biografie von dem, die schreibe ich nochmal, das weiß ich sicher. Auf jeden Fall, sein Gegenpart in diesem Stadtrat war ein CSU-Mann, der dummerweise auch noch mein Lehrer war. Und der hat natürlich rhetorisch gegen meinen Vater, der 7 Sprachen gesprochen, war hochintelligent, war richtig, richtig gut drauf. Wenn der im Reden kalt hat, war echt knallevoll. So habe ich den erlebt. Und jetzt hat der Lehrer die Wut an meinen Vater an mir auslassen. Also ich habe von dem richtig Schläge gekriegt, ich bin an der Zöpf gezogen worden. Und irgendwann kam der Punkt, wo mir einfach Ende der Fahnenstange, bin ich aufgestanden, bin heimgegangen. Da kam ich dann in der Früh am Vormittag heim, sagt mein Vater, wo kommst du her? Dann sage ich, bin gegangen, geht auch nicht mehr hin. Und dann sagt er, warum? Dann habe ich es ihm halt gesagt, dass der mich wieder an den Haar gezogen hat, dass er mich in die Ecke gestellt hat, dass es ungerecht ist. Also ich habe ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsbewusstsein, das ist schon schlimm. Und daraufhin sagt er, nein, du gehst zurück. Das war eines der Schlüsselerlebnisse. Da war ich 10 oder 11. Sage ich, nein, ich gehe nicht zurück. Dann sagt er, doch. Vor Schwierigkeiten läuft man nicht davon, man stellt sich ihnen, denn die laufen dir sonst immer hinterher. Und wenn ich heute mein Leben angucke, dann ist das der Schlüsselsatz gewesen und der hat mich zurückgeschickt. Und wenn ich heute noch in Lindau bin und diese Schulstraße entlang laufe, kann ich jeden Baum, jedes Blatt, jeden Stein sagen von damals. Und ich komme in die Klasse, kriege gleich wieder eine geschossen, weil ich gegangen bin und sitze da drin, alle lachen natürlich und freuen sich, das kommt ja auch dann dazu bei Kindern. Und habe die Welt einfach für ganz furchtbar empfunden. Und Zeitraster kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, sehr, für mich sehr zeitnah hat es an der Türe geklopft. Der Lehrer Bayer sagt herein, die Tür geht auf, mein Vater kommt mit unserem Schäferhund. Ein schwarzer Schäferhund um mein Vater. Kommt in die Klasse, sagt zum Hund Sitz, schaut die Schüler an und sagt, er wird euch nie mehr schlagen. Geht hin, schnappt den Lehrer vorne am Kittel und stellt ihn auf die andere Seite hinter ins Eck und geht wieder. Und ab dem Zeitpunkt hat in dieser Klasse der nicht weder mich noch sonst jemand geschlagen, nur er hat es gemacht. Er hat nichts erklärt. Er hat nur gesagt, geh zurück. Er hat mich zurückgelassen, aber er ist dann gekommen und hat mir geholfen. Und das ist das, was ich meine mit Sicherheit. Wenn du in der Erziehung eine Sicherheit hast, dass egal was passiert, einer hinter dir steht, dann kriegst du auch später den Mut, etwas zu machen.
Meine Frage war jetzt aber ein kleines bisschen anders. Ich finde das Beispiel jetzt super toll. Ich wollte aber wissen, ob du in deinem ganzen Umfeld auch mal Lehrer kennengelernt hast, die Mut zeigen. Das war jetzt einer, der den nicht gezeigt hat. Mut hat ja in dem Fall der Vater gezeigt, beziehungsweise du, dass du zurück bist.
Ob ich einen Lehrer kenne, der Mut gezeigt hat?
Ja.
Nein, muss ich mit Nein beantworten.
Schade.
Schreibt die Städtern aus dem Kultusministerium einen Lehrplan verabreichen, den müssen die Lehrer durchziehen, von der Grundschule bis zum Abitur, egal in welcher Schule, von der Hauptschule, Realschule, alle. Und das vermisse ich, dass da mal wirklich ein Aufstand ist, ein Mut der Lehrer, die Pädagogik, die sehen, dass das gar nicht gehen kann, was die da machen, dass sie das in die Köpfe der Kinder gar nicht reinbringen. Und ich meine, nach 50 Kinderbüchern, die ich gemacht habe, mit Kinderkreativprojekt, ich schreibe die Geschichte und Grundschulklassen und Kindergärten illustrieren diese Bücher, kann ich mir sehr wohl ein Urteil erlauben. Und ich sehe, was die Grundschullehrer mir erzählen. Ich sehe auch, was die Kindergärtnerinnen und Erzieher mir erzählen. Die sagen, was Eltern verlangen von den Lehrern und von den Erziehern, das können die gar nicht leisten. Und darum denke ich, haut die Auseinandersetzung, sind wir bei der Mut der Auseinandersetzung. Wieso machen Lehrer dann nicht einen Elternabend? Also ich kenne es nicht. Mensch, wir haben 5 Enkel und die gehen inzwischen auch alle in die Schule. Also weiß ich ganz genau, von was ich hier rede. Ein Elternabend, wo ich dann den Eltern einfach mit einer natürlichen Autorität sage, so, hier ist der Lehrplan, das erwartet das Kultusministerium von mir und das sind ihre Kinder. Und wenn sie es anders haben wollen, dann müssen sie mit uns Lehrern an einem Strang ziehen in Richtung Kultusministerium und den hinterm Schreibtisch vorholen. Und das vermisse ich. Dann sagen mir Beamte, die Lehrer, es tut mir leid, Frau Hartwig, das kann ich nicht, das darf ich nicht, ich bin ja Beamtet. Und dann geht es, um was geht es jetzt? Geht es in der Diskussion um die Kinder, die übrigens jedem Lehrer gegenüber ausgeliefert sind. Ihr müsst doch das mit denen machen. Und am Schluss kommt es doch auf den Lehrer drauf an, welche Haltung das er hat. Also das hört sich jetzt an, als wenn ich so ein Lehrerhasser wäre. Das bin ich nicht. Ich bin nur gegen die Feigheit und ich, wenn es nach mir ginge, wäre kein Lehrer mehr Beamtet, sondern wären alle angestellt. Das ist so sicher, wie ich in diesem Stuhl sitze, dass das bereits eine Änderung hervorrufen würde. Das, der Mut zur Auseinandersetzung, das wäre mal vielleicht eine Quartalsabrechnungssendung. Das könnte man echt mal machen.
Ja, es kommt ja noch das vierte Quartal.
Ja, genau.
Bin ich gespannt drauf. Aber damit sind wir ja schon bei den gesellschaftspolitischen Aspekten. Das war jetzt eigentlich so ein ganz guter Übergang von den privaten Aspekten, nämlich du selber als Schülerin, und jetzt geht es ja um gesellschaftspolitische Fragen, in dem Fall die Bildung. Ja, das ist jetzt eine Sache, Bildung. Du hast aber noch ganz viele andere Beispiele. Gehen wir mal in den Bereich Gesundheit. Das ist ja im Moment so dein, also ich weiß es nicht, ob es wirklich, aber im Moment, zumindest von außen betrachtet, dein zentrales Thema, Renate.
Jetzt ist an. Also auf jeden Fall, da sind wir natürlich, kann ich auch natürlich ein Beispiel sagen, das kann man gar nicht in ein paar Minuten jetzt abhandeln. Aber der Irrtum, den wir da haben, wir meinen immer, wir haben, wenn wir zum Arzt gehen, das sind selbstständige, niedergelassene Ärzte. Und das stimmt eben auch nicht. Wir haben keine selbstständigen, niedergelassenen Ärzte. Wir haben scheinselbstständige, niedergelassene Ärzte, sonst gar nichts. Und das habe ich eben erlebt in den 8 Jahren. Und da fehlt mir auch der Mut zur Auseinandersetzung. Ich meine, jeder Arzt, der das hört, der weiß jetzt, von was ich rede. Aber die sind eben auch, die sind überall, die sind Zwangsmitglieder in der KV. Die sind abhängig, wenn sie praktisch Kassenärzte sind, dann müssen sie mit diesen Kassen auskommen. Die kriegen das Geld, was die da irgendwo ausrechnen, an irgendwelchen Hinterzimmern und irgendwelchen Funktionärsebenen. Und dieser Mut der Auseinandersetzung, ich habe ja gehofft, als ich mit diesem Gesundheitssystem angefangen habe, 2007, das zu publizieren und mich da wirklich damit auseinanderzusetzen, war mein Ziel der Schulterschluss zwischen Arzt und Patient. Weil das ist für mich genau die Ebene, wo man etwas bewirken könnte. Und in Bayern und teilweise in Baden-Württemberg ist es auch gelungen, für zumindest ein paar Monate etwas zu verändern. Als die Ärzte und die Patienten an einem Strang gezogen haben. Schon schweren nicht 2008 28.000 Leute im Olympiastadion gewesen, wo wir das gemietet haben, mein Mann und ich, auf eigenes Risiko, 30.000 Plätze. Ich meine, wenn das in die Hose gegangen wäre, dann hätten wir alt ausgeschaut, gell? Finanziell. Und 2009 waren es 25.000. Da war der Schulterschluss Arzt und Patient. Und in dem Moment, wo die Politik sich eingemischt hat und den Ärzten aufgrund einer versprochenen Honorarerhöhung gekoppelt mit dem von den Funktionären dann weitergetragen, ihr kriegt mehr Geld über so einen Hausarztvertrag zum Beispiel, aber ihr müsst euch in den Praxen entpolitisieren, Plakate zum Beispiel von unserem Bürgerschulterschluss raus, Ende Feierabend, Ärzte sind ruhig, war Ruhe an der Front. Und genau das meine ich. Es gibt eine Minderheit, die wehrt sich heute noch und geht ihren eigenen Weg, und das sind auch die Ärzte, die ich dann suche, die Ärzte meines Vertrauens sind. Aber ich kann heute sagen, was mich wirklich am allermeisten entsetzt hat, das war, das wie ein System, wie das Gesundheitssystem, Akademiker in die Knie zwingt und sie zu absolut rückgratlosen Menschen macht, obwohl wir eigentlich ohne die gar nicht sein können. Wenn ich krank bin, brauche ich einen Arzt.
Das heißt jetzt, also wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen resümiere, das sind Lobbyisten.
Ja.
Die haben das wirkliche Sagen, nicht die Politiker. Also das jetzt einfach, ich sage das jetzt mal ein bisschen provokativ. Und die killen den letzten Funken von Mut, den jetzt diese Ärzte hatten, so ein bisschen. Die haben ja bei euch mitgemacht. Ja. Und jetzt ist der auch noch, ja immer noch, Gott sei Dank, aber viele haben dann gesagt, nö, haben dann den Mut verloren. Kann man das so sagen?
Ja, das kommt drauf an, ob ich das jetzt so sehe. Ein Kassenarzt macht ja einen Vertrag und kriegt eine Kassenzulassung. Und mit dieser Kassenzulassung ist natürlich etwas gekoppelt. Und dieses gekoppelt, das Gekoppelte ist ja eigentlich das, was die Freiheit wegnimmt. Und umso mehr Macht die Kassen haben, was im Moment die Ist-Situation ist, umso mehr hat die Kasse und die Funktionäre, die dahinter stehen und sogenannte Geschäftsmodelle erfinden, haben die Macht über die Medizin. Der Arzt ist kein Arzt im Sinne, wenn er medizinische Freiheit dann lebt, dann muss er eigentlich aus dem Kassensystem aussteigen und muss Privatarzt werden, weil ansonsten reden ganz viele Leute mit, die einfach profitieren wollen. Ja, und jetzt haben wir das ja, ich meine, gestern, Inzwischen haben wir es ja in der EU. Seit 8 Jahren sage ich, wir müssen aufpassen vor der Industrialisierung. Wir sind kurz davor. Nämlich der Herr Juncker, immerhin in der EU jetzt die Nummer 1, der hat inzwischen gesagt, jetzt ist gut. Er hat, was hat er jetzt, warte mal. Er hat jetzt, genau. Also das war das ist für mich eine Horrormeldung von Brüssel, dass er die Arzneimittelzulassung und die Medizinproduktrechte dem Industrieressort unterstellt. Das heißt im Klartext, das Industrieressort entscheidet über Medizinprodukte und Arzneimittelzulassungen. Was glauben Sie, was jetzt passiert? Arzneimittelzulassungen, da ist die Pharmaindustrie, das ist die Lobby. Und die Industrie, und jetzt wenn wir noch zur elektronischen Gesundheitskarte gehen, dann ist das nur die IT-Industrie, da findet Medizin gar nicht mehr statt. Der Arzt spielt überhaupt keine Rolle mehr, und der Patient schon gar nicht. Der Arzt spielt keine Rolle mehr, der Patient ist der Zahler, der Finanzier, es geht um diese ca. 200 Milliarden im Jahr, und jetzt kommen die von der EU, und jetzt atmen wir mal dreimal durch, und dann sind wir beim Freihandelsabkommen. Und wenn dieses Freihandelsabkommen da ist, dann möchte ich keinen mehr, der bei mir anruft oder geschweige denn eine E-Mail schickt und sagt, das und das ist passiert. Was mache ich jetzt? Wir haben die Situation schon. Wir haben die Situation seit 1. Juli 2014. Habe ich täglich Anrufe von Menschen, die kein Geld haben, die, das ist jetzt zum Beispiel der Mut der Auseinandersetzung von denen, die sich nur kämpfen könnten, der fehlt nämlich auch. Wenn mich eine Oma anruft von über 80 und sagt, sie hat 620 Euro Rente und muss jetzt auf einmal als chronisch erkrankt für ihre Tabletten 69 Euro zahlen, anstatt 5 oder 10 Euro Zusatz. Dann habe ich zuerst gedacht, das stimmt nicht. Es stimmt, ich verkürze es jetzt. Die haben ganz einfach still und heimlich in Berlin eine Änderung vollzogen, in den Funktionärsebenen inklusive des Herrn Gesundheitsministers, dass ab 1. Juli 2014 bei bestimmten Originalmedikamenten in überwiegend Bluthochdruck, Herzmittel, also alles, was chronisch Kranke brauchen, bis zu 30% mehr zahlt werden muss, weil die intern mit der Pharmaindustrie irgendeinen Deal gemacht haben, sie kriegen weniger Geld, haben die Kassen gesagt, und der Rest zahlt jetzt der Patient. Jetzt habe ich gedacht, wenn die 600 Euro Rente hat, kann sie eine Zuzahlung Befreiung beantragen. Geht nicht, weil jetzt kommt's. Das ist keine Zuzahlung, sondern das nennt man Aufzahlung. Das heißt, Aufzahlung kann nicht, als wenn man wenig Geld hat, kann man das nicht machen. Wissen Sie, was ich jetzt sage? Ich sage, das ist der Weg zum sozialverträglichen Frühableben. Du knappst die Leute, die kein Geld mehr bringen, die in der Gesellschaft nicht mehr anerkannt sind, weil sie einfach zu alt sind. Wir reden ja nur noch von alternder Gesellschaft, die kein Geld mehr haben für ihre Medikamente, die vielleicht die Generika nicht vertragen, also die Alternativmittel. Was machen die jetzt? Die Frau gestern hat 420 Euro Rente und zahlt 72 Euro für ihr Medikament. Das braucht sie alle 6 Wochen.
Ich habe das mal in der Apotheke mitgekriegt, da hat also der Apotheker gesagt, ja gut, hier steht halt ausdrücklich drauf, dieses Medikament und keine Generika und so weiter. Und liebe Frau, Sie müssen jetzt das zahlen oder nochmal zum Arzt ein anderes Rezept ausstellen lassen.
Genau.
So habe ich das mal mitgekriegt.
So ist es. So, und wo sind jetzt die Apotheker? Wo sind auch wirklich mutige Ärzte? Ich kenne inzwischen ganze DIN A4 Seiten von Leuten, die mir geschrieben haben, die sich gemeldet haben, die natürlich mit dem Rezept in die Apotheke gegangen sind und bei der Rückfrage der Arzt gesagt hat, naja, das ist halt mal so. Also da kommt dann irgendein Wisch von irgendeiner Krankenkasse oder irgendeinem Pharmaunternehmen zum Arzt und der muss jetzt jedem erklären, warum die das in Berlin so entschieden haben. Das ist genauso verrückt. Mhm. Also ich meine, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Thema Mut zur Auseinandersetzung, dann vermisse ich den Mut und ich vermisse die Auseinandersetzung. Und eben nochmal, das heißt für mich nicht streiten, sondern ich setze mich mit etwas auseinander. Und ich bezweifle, dass unsere Gesellschaft inzwischen so weit ist, dass sie sich mit einem Thema mal richtig auseinandersetzt.
Werden das mit der Auseinandersetzung etwas intensiver, wenn es bei uns so etwas wie in der Schweiz gäbe, so etwas wie Volksabstimmung? So. Wird das was ändern?
Wunderbar. Heute ist der Sonntag aller Sonntage, denn die Schweizer stimmen heute in einer Volksabstimmung über ihr Gesundheitswesen ab. Und da kann man nämlich jetzt total dafür und dagegen sein, was die machen. Nur eins weiß ich, wirklich intensiv in der Schweiz recherchiert. Unabhängig ist unser ältester Sohn selber Arzt und ist in der Schweiz. Ich weiß also, von was ich rede, in der Praxis und in der Theorie. Und die dürfen heute abstimmen oder müssen heute abstimmen über das Gesundheitswesen in der Schweiz. Die Schweizer haben heute zur Abstimmung, ob sämtliche Privatkassen aufgelöst werden und es eine Einheitskasse gibt, weil sie inzwischen sehen, dass die Kosten völlig aus dem Rahmen laufen und sie das nicht mehr finanzieren können. Teilweise bis zu 4-10% müssen sie jetzt wieder draufsatteln. Die haben ein viel teureres System wie wir. Nur die haben auch eine andere Haltung in der Schweiz. Die haben eine andere Haltung der Politik gegenüber. Die müssen sich auseinandersetzen, weil sie nämlich heute abstimmen. Und je nachdem, wie die heute abstimmen, wird es umgesetzt. Und aus diesem, das machen wir doch alles gar nicht. Wir kriegen alles vorgekaut, hingesetzt, schluck oder stirb. Also ich bin total für Volksabstimmung. Vielleicht würden wir uns dann anders auch mit Dingen auseinandersetzen.
Der Paul.
Damit wurde aber auch ein Teil der Verantwortung auf die Bürger übertragen. Und das finde ich gar nicht schlecht. Denn damit muss sich jeder auseinandersetzen. Und egal, was für ein Ergebnis rauskommt, er muss es akzeptieren. Weil er ja die Möglichkeit hatte, für oder gegen etwas zu sein bei dieser Abstimmung. Und das ist das, was uns natürlich fehlt, weil wir sind eine Gesellschaft, das von seinem sehr, sehr großen Desinteresse geprägt ist. Jeder lebt seinen eigenen Egoismus vor sich hin und hat noch nicht begriffen, dass, egal, wir haben ja ein Füllhorn von Problemen in unserer Gesellschaft, egal ob es jetzt bis in den privaten Bereich oder bis in den beruflichen Bereich geht, jeder sollte sich, es wird ja immer wieder kritisiert, was soll ich denn machen, warum soll ich mich engagieren, wo kann ich mich engagieren, das bringt doch sowieso nichts. Nein, es bringt immer was. Es bringt immer was, sich für ein einziges Thema, das einen selbst betrifft oder interessiert, sich zu informieren, sich Leuten anzuschließen, die auch dieses Thema oder andere Geschichten initiiert haben. Er muss ja kein Führer zu irgendeinem Thema sein, er kann sich ja Gleichgesinnten anschließen, so dass die Gruppe immer größer wird und immer größer wird. Die Schwierigkeit, die uns natürlich auch noch gesellschaftlich in den Weg gelegt wird, ist natürlich auch die dritte Macht im Staate, die Presse. Da muss ich natürlich auch noch einen Kritikpunkt anführen, denn mittlerweile sind die ja so gesteuert, dass die quasi ja nicht von der Redaktion gesteuert werden, sondern von der Werbeindustrie. Wenn jetzt zum Beispiel die Krankenkasse erfährt, dass ein kritischer Artikel in der Zeitung veröffentlicht werden soll. Mittlerweile haben die eigene Werbeagenturen, die alles durchleuchten und auch die Budgets haben für irgendwelche Schaltung von Anzeigen. Und die Anzeigen kosten ja nicht 2,50 Euro, sondern die sind ja oft im 5- oder 6-stelligen Bereich. So. Und was passiert dann? Dann knickt die Redaktion ein, haben wir zigmal schon erlebt, dass eben diese Artikel nicht veröffentlicht werden. Egal auf welchem Gebiet. Das ist das Tragische in unserer Gesellschaft. Und darum verliert auch der Einzelne den Mut. Aber trotzdem sollte er es nicht verlieren. Denn in der heutigen Zeit, mit den heutigen modernen Medien, lässt sich vieles erreichen, von dem er vielleicht momentan noch nichts weiß. Aber wenn er sich daran interessiert, dann erfährt das vielleicht.
Paul, ich habe jetzt aus deinen Äußerungen noch gehört, du beklagst so eine gewisse, oder was heißt gewisse, du beklagst eine Interessenlosigkeit. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass du das auch mit als Grund dafür siehst, dass die Leute nicht mehr so viel Mut haben. Ist das richtig? Oder überhaupt Interessenlosigkeit, woher kommt die?
Ja, man nimmt auch teilweise den Leuten den Mut. Ich will ja nicht sagen, dass jeder ein Feigling ist. Aber das Desinteresse führt ja auch dazu, dass der Einzelne sagt, ja, ja, was habe ich davon? Hat natürlich auch was mit Egoismus zu tun. Was habe ich davon? Was bringt mir das? Ja, soll ich mir Schwierigkeiten einhandeln? Oder alle anderen machen es ja vor, dass das ja sowieso nichts bringt. Ich finde, das ist die falsche Haltung. Ich finde, es lässt sich schon was erreichen, wenn man sich zusammenschließt.
Aber eine gewisse Verantwortung haben die Medien dann schon, also an der Interesselosigkeit.
Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mutige Berichterstattung kriegen, Reportagen, schauen wir doch mal auf die Uhrzeit. Wann werden die gesendet? Nach Mitternacht oder morgens in der Früh, wenn alle beim Arbeiten sind? Ja, wer schaut sich das an? Und damit hat ein öffentlicher Sender immer das Alibi, da schaut her, wir haben es ja gebracht. Wir sind ja öffentlich recht.
Ja, ja, klar. Ich habe jetzt ein Beispiel so aus dem eigenen Umfeld, was gerade Fernsehen anbelangt. Ich kenne eine sehr nette Redakteurin, ist auch sehr engagiert. Hin und wieder mache ich so Vorschläge und dann kommt immer eigentlich, ist kein Thema. Jetzt habe ich neulich mal ihr geschrieben, sie sollte ich jetzt mit mir mal schreiben, wenn ich immer, bevor ich da Vorschläge einreiche, was denn eigentlich die Themen sind, die sie so in letzter Zeit bearbeitet hat. Ja, zum Beispiel, worauf soll man beim Matratzenkauf achten? Das ist jetzt wahr, so ist es. Ja. Und er gedacht, okay, also so gewisse Themen sind dann nichts für die Frau, so nett ich sie finde, aber das ist dann wohl nichts, was ich vorschlage.
Sie hat gesagt, das wäre das Thema.
Ja, solche Themen. Ich habe halt gesagt, ich hatte so einen Themenvorschlag und dann habe ich immer wieder, sie sagt, sie freut sich immer, dass ich an sie denke. Und dann denkt man halt, okay, sag doch mal, was macht ihr denn eigentlich in eurem, das ist so eine Privatproduktion, was macht ihr denn eigentlich? Welche Sendungen werden abgenommen? Ja, die müssen ja auch immer einen Auftraggeber haben bei diesen outgesourcten Kamera- und Redaktionsteams. Und dann hat sie mir so ein paar Beispiele genannt und zum Beispiel, worauf muss man beim Matratzenkauf achten? Ist schon ein wichtiges Thema, aber...
Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass bei diesen...
Renate lacht.
Bei diesen endlosen Talkshows, um jetzt mal in die Medien zu gehen, ja immer wieder die gleichen Gesichter sind. Ja? Ja. Man sieht ja nichts, man sieht ja auch keinen aus der Bevölkerung, sondern es sind immer nur die gleichen Leute aus der Wirtschaft und die gleichen Leute aus der Politik. Und wir kennen ja auch genügend Journalisten, die in diesen Medien arbeiten. Und die sagen immer wieder, wisst ihr, wenn kritische Themen behandelt werden sollen, dann wollen die Politiker natürlich immer wissen, wer kommt. Ja? Und dann entscheiden sie, ob sie selber erscheinen oder nicht. Oder einen Vertreter schicken. Und somit kann man natürlich auch Sendungen steuern. Und das finde ich verkehrt. Im Vergleich zu früher hat sich das natürlich auch schon zum Nachteil für jeden Bürger verändert, was diese Medien angeht. Ich meine, ich würde sowieso alle in die Tonne klatschen.
Außer Free FM.
Außer Free FM.
Muss man doch jetzt mal sagen, Renate. Du willst auch was sagen jetzt.
Zu den Medien.
Ja, oder auch, wir könnten jetzt aber auch, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, denke ich, wir sollten mal drüber diskutieren, welche Ansätze gibt es denn jetzt eigentlich, um die Leute in ihrem Mut wieder zu stärken. Ich meine, wenn man es weiterlaufen lässt, dann nimmt der Mut, so wie ich euch jetzt verstanden habe, immer eher noch weiter ab. Das Interesse nimmt weiter ab und so weiter. Aber was kann man denn dagegen machen?
Also dagegen sollte man sich erstmal selber fragen. Das sage ich immer. Als erstes muss man sich fragen, wie weit schaue ich über den eigenen Tellerrand? Geht es um mich als Person? Geht es um Existenzsicherung? Geht es um meinen kleinen Kreis, von mir aus von Familie und Freunden? Oder interessiert mich Gesellschaftspolitik generell? Ich meine, ich frage mich allen Ernstes, was sind wir für eine Gesellschaft, wenn wir inzwischen zum Wählen gehen und wir schwappen immer um die 50%. Das heißt, die Hälfte der Gesellschaft geht ja gar nicht mehr wählen. Die Hälfte der Gesellschaft hat sich da schon längst ausgeklinkt. Die klinken sich aus beim Wählen, weil sie sagen, es tut mir wirklich leid, die gehen immer zum Wählen, weil es nutzt ja eh nichts. So, und genau das sind diejenigen, die wir dann auch in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung verlieren. Die kommen aber dann, wenn sie selber trifft. Das merkt man ganz stark im Gesundheitsbereich. Wenn sie dann selber erleben, ich habe wirklich ganz wenige, die als gesunde, fitte und einfach mit dem Thema gar nicht behaftete, weil sie Gott sei Dank gesund sind, sich dafür interessieren, sondern es sind diejenigen, die dann das Gesundheitssystem erleben, indem sie dann sehen, dass sie etwas nicht kriegen, dass sie betteln müssen, dass sie zum Bittsteller werden, dass sie irgendwas zahlen müssen, wo sie gar nicht wissen, ob das was nutzt oder nichts nutzt. Also wenn wir da ansetzen müssten, dann muss ich an alle appellieren, dass sie sich weitaus mehr mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Dass es eben nicht langt, dass ich irgendwo eine Talkshow schaue und dann bin ich informiert. Informiert ist man da nicht. Ich muss auch darüber lesen. Ich muss auch, in jeder Region gibt es Leute, zum Beispiel das Freihandelsabkommen ist das beste Beispiel. Also das betrifft ja jeden, aber keiner kann sich es vorstellen. Keiner kann sich vorstellen, ach, die machen doch sowieso, was sie wollen. Also wie mache ich den Leuten Mut, sich damit auseinanderzusetzen? Wir können ja jetzt nicht warten, bis es passiert ist. Wenn es nämlich passiert ist, ist es vorbei. Also wie mache ich denen Mut? Indem ich vielleicht mal genau dahin gucke und sage, ich denke mehr, das klingt jetzt sehr idealistisch, das ist aber für mich wirklich eine Formel, ich denke mehr an das Wir als an das Ich. Weil wenn das Wir, ich sehe jetzt zum Beispiel das Wort Team, toll, ein anderer macht's. Das ist die Überschrift in unserer Gesellschaft. Und wenn ich vielleicht mal selber jeder nachdenkt, will ich zu einem Team gehören, in dem ich mit etwas bewirke. Ich muss nicht die Welt verändern, aber ich kann mein soziales Umfeld verändern. Im Positiven, indem ich Mut habe, darüber zu reden. Indem ich einfach Mut habe zu sagen, also zum Beispiel Frau Merkel, ich verstehe nicht aus welchem Grund, 73% unserer Gesellschaft glauben, das sei die Frau des Jahrhunderts. Ich glaube auch nicht mehr an die Zahl, weil alle, die ich kenne, sagen,
wollte ich gerade sagen,
ist das nicht. Also kenne ich entweder die falschen Leute, ich sage sowieso, Frau Merkel ist die letzte Rache Honeckers. Das kann nicht anders sein, weil das geht in diese Richtung. Mhm. Was macht sie denn? Das haben wir doch jetzt gesehen mit dem Umwelt. Sie war mal Umweltministerin. Sie will Klimakanzlerin sein. Und für was hat sie sich entschieden? Für den BDI, für die Industrie hat sie sich entschieden und ist hingegangen und nicht zum Klimagipfel. Ich meine, wenn man jetzt mit ihr unter vier Augen redet, wird sie vielleicht zu einem sagen, es ist ja eh nichts rausgekommen, als er gerade wusste, wo ich war. Also in dem Fall muss man es
vielleicht... Ja gut, okay.
Wenn die Frage lautet, wie mache ich jemand Mut? Weiß ich nicht, ich kann nur immer sagen, indem man es vorlebt.
Ja, du hast jetzt gerade die Freihandelsabkommen angesprochen und ja, da gibt es aber hier Gott sei Dank positive Dinge zu berichten. Ja, in Ulm und Oberallgäu und Neu-Ulm und der ganzen Gegend, dass es eben dieses Bündnis gegen TTIP und CETA und wie die alle heißen und TISA, wie heißt es, Alb, Donau und Iller, also irgendwie ja. So, ja, ich bin da immer so.
Das ist aber
ja, und das ist aber ein Beispiel, das ist doch...
Leuten zu verdanken, wie jetzt Gisela Glück-Groß, die gesagt hat, das nehme ich jetzt praktisch und schiebe es an und es hat auch funktioniert. Und die haben auch Probleme damit, Nur, ob das dann was nützt, das spielt jetzt gar keine Rolle. Die Leute fangen an, das ist thematisiert und das ist in ganz Deutschland thematisiert, das ist nicht nur hier thematisiert. Und die merken auch den Druck, der da kommt. Nur, was hier zum Beispiel ein Gabriel macht von der SPD, das ist ja schon link, wie der wirklich seine eigene Gruppe über den Tisch gezogen hat, indem er dann hinter den Kulissen dafür ist und vor den Kulissen tut er so, als wenn er noch was ändern wollte an diesen Plänen. Er kann gar nichts mehr ändern, weil das bereits gegossen ist. Und ich hoffe, dass das nicht nur in Deutschland, sondern dass das ein europäischer Aufstand wird, was die dann betreiben mit dem Freihandelsabkommen.
Also es ist noch nicht alles verloren, es gibt noch Leute, die Mut haben.
Ja klar.
Das ist das Schöne, ja, Gott sei Dank. Das
wäre Katastrophe.
Ich finde schon, dass man auch regional sich mal sachkundig oder informativ mal ein bisschen im Internet stöbern sollte, um festzustellen, was passiert eigentlich hier in unserem Umfeld. In Ulm, meine Frau sprach es ja schon an, gibt es ja sehr aktive Gruppierungen und da gibt es genügend Ansätze, auch daran mitzuwirken. Jeder auf seinem Gebiet, weil jeder ist auch irgendwo Experte auf irgendeinem kleinen Fleckchen. Und sein Beitrag kann genauso wertvoll sein, wie die das initiiert haben. Und da würde ich sagen, sollten die Leute schon diese neue Technik Internet besser nutzen und nicht bloß ihre Essensreste ins Internet stellen.
Ja, an dieser Stelle, was mir jetzt quasi so ein bisschen ein Stichwort geliefert, es gibt natürlich auch noch das Medium Radio und jetzt mache ich so ein kleines bisschen Eigenwerbung. Wir haben ja die Redaktion Mut, die heißt auch so, weil es auch um Auseinandersetzung im öffentlichen Raum, um solche Dinge geht. Und jeder, jede, die da Lust hat, die auch Mut hat, Themen einzubringen in die Redaktion, ist da herzlich willkommen zu unseren Redaktionssitzungen und kann natürlich dann auch bei den Sendungen mitarbeiten.
Warum also nicht ganz. Weil ihr unabhängig seid.
Ja, eben. Wir hängen nicht von Werbung und solchen Dingen ab.
Nicht wie ein Junkie irgendwo an der Nadel. Ob das jetzt Werbetreibende sind oder andere Interessensgruppierungen.
Ach ja. Jetzt kriege ich sogar einen. Ihren schriftlichen Hinweis, die nächste Redaktionssitzung, danke, ist am kommenden Mittwoch um 19 Uhr in den Räumen von FreeFM in der Platzgasse Eggenbüchsengasse. 19 Uhr, nächsten Mittwoch, die Redaktion Mut.
Wunderbar.
Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Renate, fällt dir noch ein paar Beispiele ein?
Ja, klar, fallen mir ein paar.
Ja, also, ja, viele, gell?
Wir haben jetzt einfach durchgeschwätzt, gell? Wir haben nicht mal Musik, wie wir sonst schon mal machen.
Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, eigentlich hätten wir jetzt zu halten.
Ich hoffe, die Zuhörer verzeihen uns das. Aber das können wir nachher noch nachspielen, gell? Also mir wäre es auf jeden Fall recht, wenn wir als Bürger uns erstmal regional mehr einbringen würden. Ich sehe das bei uns. Man kann natürlich auch nicht alle Töpfe aufmachen. Das sehe ich an uns selber. Weil für uns ist einfach auch klar, wenn du ein, zwei Dinge, so wie mir das jetzt, wir haben ja wirklich ein paar Projekte laufen, da braucht man 100%. Und darum kann man nicht überall zu 100% dabei sein. Man kann aber, und das mache ich auch, das unterstützen, indem ich dann über meine Netzwerke das auch weitergebe, damit alle informiert sind. Und wer sich informieren will, wo kann ich mich einbringen und wo kann ich mich informieren, der kann sich auch informieren. Er muss nur seine eigene Oberflächlichkeit überwinden und sagen, es geht mich nichts an, es betrifft mich nicht. Das muss er einfach mal streichen. Es geht uns alle an. Weil irgendwann kommt jeder in seinem Leben zu einem Punkt, wo er irgendjemanden braucht. Und dann merkt er, wenn er ganz allein ist und meint, es geht ihn alles gar nichts rundherum an, dass rundherum niemand mehr für ihn da ist. Und da bleibe ich in meinem Herzen Sozialarbeiterin und da bleibe ich auch idealistisch und das lasse ich mir auch nicht nehmen.
Dann ganz herzlichen Dank an dich, Renate, an dich, Paul, für diese interessante Stunde. Und ich denke, es war kein Zufall, dass wir jetzt keine Musik gespielt haben, weil es einfach so interessant war. Es hätte jetzt einfach gar nicht zwischendrin gepasst. Danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier live doch trotz Einstein-Marathon in die VH gefunden haben. Und euch draußen, dass ihr hier zugehört habt. Und wie gesagt, kommenden Mittwoch, 19 Uhr, die Redaktion Mut. Ja, ich denke, dann spielen wir die Musik jetzt zum Schluss ein und ich bedanke mich bei allen und ja, das war Radio Free FM, die Plattform heute live aus der Volkshochschule und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Mut. Dinge verändern, Protest zeigen.
Mut.
Sich nicht einschüchtern lassen.
Mut.
Courage et en avant.
Mut.
Sich nicht vertreiben lassen.
Mut.
Aufmerksam machen.
Mut.
Gegen den Strom schwimmen.
Mut.
Wir dürfen nicht hinterm Berg halten mit diesen Dingen, die uns bewegen.
Mut. Einfach nur da stehen und mitmachen.
Mut.